Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier über den Predigttext, den ihr zur Grundlage eurer Predigt nehmen könnt oder sollt oder wie auch immer. Und wir machen das, weil es Spaß macht und weil dabei vielleicht und hoffentlich gute Ideen für die Predigt oder eure Predigtarbeit entstehen. Und vielleicht auch für uns. Ich muss zwar keine Predigt machen, aber gute Ideen können ja trotzdem entstehen. Wer ist heute wir? Ich bin Esther. Ihr hört mich öfter. Ich gehöre auch zum Redaktionsteam, wie wir das so schön nennen. Und ich unterhalte mich mit Johanna. Hallo Johanna.
Hallo.
Wir haben uns auch schon öfter mal unterhalten. Jetzt schon eine Weile nicht mehr, gell? Aber umso schöner, ja, dass das jetzt klappt.
Heute ist, glaube ich, mein vierter Besuch.
Naja, sehr, sehr schön. So genau kann ich es leider nicht rekonstruieren. Genau, vielleicht fangen wir einfach an, oder?
So machen wir es.
Wir unterhalten uns nämlich für den Sonntag Rogate, also betet. Und man versteht auch gleich, warum der Predigttext an diesem Sonntag vorkommt. Also aus 1. Timotheus 2 und ich lese die Verse 1 bis 6a aus der Basisbibelübersetzung. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Amen, sage ich jetzt mal noch.
Amen. Ja.
Was sind deine Gedanken zu den Versen? Oder ja?
Also, ich habe so drüber gelesen und als allererstes ist mir der zweite Teil von dem Vers 2 ins Auge gesprungen, beziehungsweise eigentlich der ganze Vers 2 mit dieser Bitte, dass man, oder dass man auch für die Könige und Machthaber beten solle und für ein ruhiges, stilles Leben in ungehinderter Ausführung unseres Glaubens und in Würde. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an der Basisbibel liegt. Also ich denke schon, weil bei Luther ist mir das, als ich es verglichen habe, nicht so ins Auge gesprungen. Aber für mich hat es hier voll nach Grundgesetz geklungen. Also hier Artikel 1 Würde, dann Artikel 4 Ausübung des Glaubens und stilles Leben, das sich Entfaltung der Persönlichkeit und so. Also da habe ich gedacht, das klingt hier so richtig nach die ersten vier Artikel des Grundgesetzes irgendwie so, wie demokratisch so. Also. Aber ja, bei Luther hatte das nicht den Effekt auf mich. Mhm. Also von daher ist es wahrscheinlich Übersetzungs... Mhm. Vielleicht haben es die Leute auch im Sinne des Grundgesetzes übersetzt.
Vielleicht ja, wer rum. Weiß. Also ich bin auch über den Vers gestolpert, vor allem über den ersten Teil beim ersten Lesen. Aber ich habe auch zuerst Luther gelesen, vielleicht auch deshalb. Weil ich dachte da gleich, ach, deshalb haben meine Eltern das immer gemacht. Also das war für mich so...
Aber gebetet, meinst du?
Ja, so für die Regierung oder für die in Verantwortung. Und auch manchmal im Gottesdienst nehme ich das wahr. Oder ja, auch eigentlich ja oft so. Weltpolitisch, sind ja immer gleich Riesenthemen, aber es ist ja eigentlich nichts anderes, wozu da aufgefordert wird. Und das dachte ich, ah ja, da hat es quasi seine Begründung oder so, den Hinweis darauf. Mach das doch. Ja. Und ich fand es dann auch, im ersten Moment dachte ich, ach, das ist ein total guter Hinweis, auch für uns heute. Weil, also irgendwie ja auch passend. Es gibt ja genug Anlässe, das zu tun. So, wenn man allein an Krieg denkt oder sämtliche Krisen und so. Aber auch dieses, den Blick zu weiten und zu sagen, okay, im Gebet, da geht es jetzt nicht erstmal oder nicht nur um mich und die Menschen, die mir wichtig sind und die um mich rum sind, sondern das hat halt so einen ganz weiten Blick auf alle Menschen. Also ist ja auch der Satz vorher, also
genau,
betet für alle Menschen, ganz unabhängig, in welcher Situation sie sind und in welchem...
Ja, also was ich jetzt bei diesem Macht habe und Könige, hatte ich noch so zwei Gedanken. Also erstmal, wenn man so ein bisschen den Text im Ursprung betrachtet, stand, glaube ich, in einem Kommentar, dass das natürlich auch erstaunlich ist, weil es halt nicht dieses christliche Umfeld damals gab, sondern im Endeffekt hast du da für deine Verfolger und Feinde gebetet. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Also nicht nur so, ja, für die, die Verantwortung haben, sondern wirklich für die, die nichts Gutes im Sinne haben eigentlich, gegen dich. Und dann als zweites, wenn ich jetzt so das auf die heutige Situation oder in der heutigen Situation betrachte, ist mir natürlich auch gleich Machthaber eingefallen, die eben auch nichts Gutes im Sinne haben. Und wenn ich sage, betet für die, dann suggeriert das ja auch, dass mein Gebet die beeinflussen kann. Das fand ich ein total spannenden Gedanke, wo ich dann auch dachte, da muss ich mir jetzt, glaube ich, noch mal kurz drüber klar werden, was Gebet für eine Wirkung hat, weil glaube ich wirklich, dass wenn ich bete, Herr Putin sich ändert. So. Das war so ein bisschen ein Knackpunkt, wo ich jetzt auch noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil, wenn ich ehrlich bin, denke ich das nicht. So. Aber ja, also was tut das Gebet, was hat das Gebet für eine Wirkung? Was macht es mit den Menschen? Also das waren so Fragen, die sich aus dieser Aufforderung für mich da ergeben haben.
Ja, also ich könnte jetzt quasi an jedem Gedanken anschließen. Mal sehen, ob das uns gelingt, das irgendwie sortiert zu überlegen. Also das Erste war doch, dass die für ihre Gegner eigentlich oder für die, die sie verfolgt haben. Das habe ich auch, an dem Gedanken kam ich auch vorbei und habe dann auch ein bisschen rumgelesen, weil ich dachte, also aus der konkreten Stelle geht es ja nicht so klar hervor, werden die jetzt verfolgt oder nicht und so. Und ich dachte dann, vielleicht war diese Bedrohung jetzt noch nicht so konkret im Sinne von, die haben damit gerechnet, aber es war ihnen schon klar, wir sind halt die Minderheit und die sind uns jetzt nicht unbedingt wohlgesonnen. Und so die Aufforderung ein bisschen, und das ist dann auch, finde ich, der zweite Teil, also in ungehinderter wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen. Also dieses, wir wollen nach außen hin einen guten Eindruck machen. Also wir wollen erst gar nicht, dass die einen Stein des Anstoßes bei uns finden. Und deshalb beten wir auch für die. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen hineingelesen und auch eine Unterstellung, aber ich dachte so, das war vielleicht dann auch ein wohlwollendes Gebet. Also man kann ja auch, man kann ja auch kritisch beten, so in dem Sinne, der und der sollte sich jetzt nämlich mal ändern, wie zum Beispiel, wenn man an Machthaber denkt, die es nicht gut, nichts Gutes im Sinn haben. So, und das fand ich irgendwie interessant. Dann dachte ich, hat jetzt Gebet auch was Öffentlichkeitswirksames? Also so nach dem Motto, wir hängen an die Kirchentür, wofür wir beten, dass ihr auch alle wisst, falls mal jemand vorbeikommt, dass Also dass wir jetzt irgendwie, dass man sich über uns eigentlich gar nicht ärgern muss, weil wir meinen es gut. So, also irgendwie so. Das fand ich nämlich dann irgendwie auch ein bisschen einen befremdlichen Gedanken am Ende.
Also, dass man das sozusagen
quasi,
ich versuche es nochmal zu aufzunehmen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich bete für die Machthaber, dass wenn jemand das mitkriegt, dass klar ist, wir beten ja auch für die.
Mhm.
Deswegen sind wir nicht verfassungsfeindlich.
Ja, dass die gar nicht erst einen Grund finden, gegen uns zu sein.
Ja.
So, ja.
Mhm. Das ist jetzt die Frage, wäre das ein aufrichtiges Gebet?
Ja. Ja. Und was ich dann noch echt gar nicht so im Kopf hatte oder nicht wusste einfach, dass man schon annimmt, dass zu den Gemeinden, an die der Brief da geht oder die den gelesen haben, dass da schon auch reiche Leute dabei waren, also die eben auch nach außen hin ohnehin schon Ansehen hatten. Und dass es aber natürlich auch alle andere Schichten gab, also auch Witwen und Arme und so, und dass die auch so eine Art Wohlfahrtssystem hatten, also um die Armen und die Witwen zu versorgen und so, und dass das nach außen hin natürlich auch quasi, wie soll ich sagen, gut ankam, in dem Sinn die verhalten sich gut so, die, also auch wieder dieses, da hat man eigentlich keinen Grund, gegen die zu sein. Und dass es aber im Umkehrschluss halt auch hieß, im Gebet waren alle gleich. Also da gab es keine sozialen Unterschiede quasi.
Mhm.
Egal, wer betet, das ist für Gott irrelevant, wie viel Geld der jetzt hat oder ob der das Geld von den anderen kriegt. So.
Und das ist ja irgendwie ein total schöner Gedanke, was ja im Endeffekt auch in Vers 1 ist, ja, also alle Menschen beten in gleichermaßen, beten gemeinsam und auch für alle Menschen soll gebetet werden, unabhängig vom Stand. Mhm. Also es geht in beide Richtungen.
Mhm. Ja. Ja, und das ist dann auch wieder schwierig, gell, wenn ich mir das vorstelle. Sklaven gab es in der Gemeinde auch. Und die haben irgendwie auch dann für die Mächtigen, für die Könige und so gebetet oder für die Hausherren, bei denen sie halt irgendwie auch waren, auch wenn sie zu einem christlichen Haus gehört haben.
Gut, ist ja natürlich auch wieder die Frage, was der Inhalt des Gebetes ist.
Ja.
Man kann ja auch für jemanden beten, dass derjenige die Entscheidung trifft, die einen selber begünstigt, zum Beispiel.
Ja, genau.
Und im Endeffekt sehe ich es aber schon so, ne, dass man den Willen oder die Entscheidungen, die Machthaber und Könige, die unser Leben bestimmen, treffen, dass man die durch das Gebet beeinflusst. Also so interpretiere ich das, weil nur das kann ja dann zu einem ruhigen und stillen Leben führen. Und ja, klar, die Leute, die da oben sind, die Macht haben, die Entscheidungen treffen, die beeinflussen unser Leben. Und
das war ja die andere große Frage, die dich bewegt.
Ja.
ich habe irgendwie bei der Frage andersrum angefangen zu überlegen. Also, und zwar, verändert sich nicht erstmal meine Einstellung beim Beten gegenüber den Mächtigen? Mhm. Also ich erwarte ja schon, dass die es gut machen. Und manchmal denke ich mir, das ist ja jetzt so offensichtlich nicht gut. Oder, also, aber verändert eben dieses für die Beten nicht eben insofern die Haltung, dass ich merke, die sind genauso angewiesen. Also die sind genauso überfordert mit dieser Komplexität und mit diesen unglaublich großen Problemen. Und die wissen halt am Ende auch nicht, wie das jetzt gut werden kann. Oder sie haben vielleicht Ideen, aber sie wissen auch nicht, ob die dann dazu führen, dass es auch so wird. Oder ja. Und die wissen auch nicht, was in 30 Jahren ist. Und so. Genau. Und das macht mich vielleicht manchmal so ein bisschen, dass ich denke, am Ende sind es halt auch nur Menschen und sie tun ihr Bestes. Und ja. Und das erkenne ich an, wenn ich auch für sie bete. Und ich denke, die müssen es halt können, weil sie halt jetzt da die Mächtigen sind.
Wenn das dein Ausgangspunkt ist, wo bist du dann weitergekommen? Weil
das, weiter habe ich noch nicht gedacht.
Ja, weil bei mir ist nämlich so, das war eigentlich das, wo ich angekommen bin am Schluss.
Ja, sehr gut.
Also ich, so dieses Beten ändert die Haltung so, erstmal von mir selber. Und ich habe dann nochmal so ein bisschen, weil mir ist aufgefallen, in meinem Studium habe ich irgendwie dieses Thema Gebet nie so richtig bearbeitet. Bin ich irgendwie jetzt nicht vorbeigekommen in der systematischen Theologie. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann was ist jetzt eigentlich Beten? Und dann bin ich nochmal in den großen Katechismus gegangen. Und wenn ich da Luther verstehe, dann sagt er das auch so in die Richtung. Also ich würde jetzt mal kurz zitieren.
Unbedingt.
Deshalb, ja, Luther kann nie falsch sein. Oder?
Eben, eben.
Also großer Katechismus. Deshalb will Gott auch haben, dass du deine Not und Anliegen klagst und vorbringst, nicht als ob er es nicht wüsste, sondern damit du dein Herz entzündest, desto stärker und mehr zu begehren und den Mantel nur weit ausbreitest und auftust, um viel zu empfangen. Es passt jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber ich finde, es geht auch in die Richtung, es geht gar nicht darum, gerade mal was in erster Linie schon direkt zu erwirken, sondern erstmal um sich selber klar zu werden und sich in den Mittelpunkt oder ja mit sich selber auseinanderzusetzen. Das fand ich irgendwie auch spannend, dass er das da auch so aufschreibt. Nur ich frage mich so, ob mich stellt es nicht ganz zufrieden, weil ich denke mir so, auch wenn man andere Stellen über das Gebet in der Bibel liest, also es ist mir ein bisschen zu wenig zu sagen, Beten ändert nur die Haltung und schön, wenn ich danach dann mein Herz entzündet habe, wie Luther das sagt. Also ich glaube, das macht voll viel und es kann voll viel bewegen. Also ich will es überhaupt nicht kleinreden, diese Wirkung des Gebetes. Und vielleicht ist es auch erstmal nur das Hauptding, an was wir uns festhalten können. Und trotzdem merke ich, dass ich eigentlich glauben will, dass Gebet auch noch mehr bewirken kann. Und ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Ich war nach dem Abitur in Südafrika und dort war das schon auch so, dass die Menschen ein sehr, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, einen sehr kindlichen Glauben hatten. Und ich habe zum Beispiel einmal meine Hose verlegt und habe sie einfach nicht mehr gefunden. Und dann sagt eine zu mir, ja, hast du schon gebetet? Und ich war super perplex, weil ich mir dachte, ich habe meine Hose verloren, warum soll ich denn jetzt beten? Aber das war so ein bisschen das, wie die das halt praktiziert haben, du kannst wegen alles beten und das passiert dann schon auch, ja, also du findest, ich habe meine Hose natürlich auch gefunden, gell, also ich habe nicht gebetet, aber ich dachte mir so, wenn ich jetzt gebetet hätte, wäre es eine Gebetserhörung gewesen. Und so funktioniert es da, dass sie sich viel schneller irgendwie ins Gebet oder ins Gebet gehen und dem Ganzen halt wirklich auch echt viel Wirkung beimessen. Und das fand ich sehr beeindruckend und natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen zu viel, aber an sich dachte ich mir, ist das schon auch was ich eigentlich auch so glauben möchte oder mit dem Vertrauen ins Gebet gehen möchte, dass wenn ich mich an Gott wende, und das sagt er ja selber, bittet, so wird euch gegeben, ja.
Ja, ich überlege die ganze Zeit mit, du kamst im Studium nicht dran vorbei, dann habe ich mir überlegt, also ja, vielleicht weil uns das in unserem aufgeklärten Denken so abstrus vorkommt, dass das Gebet eines Menschen quasi was bewirken kann. Also, und sich dadurch irgendwie irgendwo was verändert. Außer bei ihm selber, in seinem Innern. Also, ich würde, also, was ja auch allerorten immer gesagt wird, ja, beten ist eben ein Reden mit Gott oder ein Kommunizieren, ein in Verbindung sein, also unabhängig davon jetzt mal, ob ich schon was sage oder noch nicht oder so dieses. Aber dann habe ich ja eben über die Frage noch nichts gesagt. Also, aber ich glaube schon, dass das Gebet eben auch nicht verschwindet oder so und dass wir das auch tun und praktizieren, weil ich glaube, dass Gott eben was tun kann. Aber es bleibt mir halt völlig unverfügbar, was er tut.
Ja. Ja.
Und vielleicht ist das die Macht von Gebet, dass also dass mir quasi als Gegenstück zu diesem, dessen auch nur Menschen klar wird, am Ende ist Gott der, der die Macht hat. Und wie er die aber wo und wann und so quasi ich die sehen kann oder bemerkt, das bleibt mir halt verborgen. Also das kann ich halt nicht beeinflussen oder das bleibt unverfügbar. So. Ja, da kann man natürlich wieder dagegen sagen, ist dann Gebet nicht auch ein Ausdruck von Verzweiflung? Also, wenn man so an die großen Probleme denkt, so nach dem Motto, keine Ahnung, wie irgendwie Frieden werden soll, aber deshalb bete ich drum, so.
Ja, also wir waren ja schon bei Putin vorher mal. Mich hat das so ein bisschen nicht losgelassen, dieses, was bringt Gebet jetzt vielleicht auch für den Machthaber oder die Machthaber, die diesen Krieg zu verantworten haben oder da interagieren. Und dann bin ich so auf die orthodoxe Kirche gestoßen, die ja eigentlich die Kirche der Ukrainerinnen und Ukrainer und Russinnen und Russen ist. Und dann habe ich bisschen recherchiert und bin auf die orthodoxe Gemeinde in München gestoßen. Also da gibt's sicherlich mehrere, aber auf eine. Und habe da in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gefunden, wo es eben darum geht, wie diese Gemeinde sich seit dem Angriffskrieg entwickelt hat oder wie sie eben das aufnehmen, weil es dort eben ja von beiden Nationen Christinnen und Christen gibt. Und da dachte ich mir auch, Da muss doch eigentlich genau das passieren, dass wenn das gelingt, dass man gemeinsam betet, dass das ja eigentlich schon voll das Ding ist, weil im Endeffekt sind es ja zwei verfeindete Nationen und sie treffen sich aber im Gottesdienst, beten gemeinsam und ja, und auch in dem Artikel wird halt auch beschrieben, wie es wirkt. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal ein Zitat, ob ich es einfach mal kurz vorlesen soll.
Nur zu.
So als Beispiel. Man will doch in der Predigt immer konkrete Beispiele
auf jeden
oder und
Fall.
Geschichten, weil das ist doch das, was die Leute sich nachher merken. Also das ist ein ganz langer Artikel. Weiß nicht, ob man den Link vielleicht auch in irgendwelchen Formen dem Podcast beifügen kann, falls gefragt wird. Aber am Schluss des Artikels steht zum Beispiel: In den Fürbitten haben die Gläubigen der Christi-Auferstehungsgemeinde gerade gebetet, dass Gott ihnen allen die Kraft schenken möge, nicht nur unsere Freunde und Brüder, sondern auch die Feinde wahrhaft zu lieben. Alle zusammen haben sie das getan. Das eine, glaubt die Person, um die es da geht, Oksana Kleskova, die Glöckchen klingeln ein letztes Mal und der Frieden, den sich alle hier so sehr wünschen, legt sich für einen Augenblick spürbar über alle. Streit, sagt Tanja Mannhardt, bringe nichts, gar nichts.
Ich finde, das schließt doch wieder so ein bisschen den Bogen zu diesem Gedanken, im Gebet gibt es keine sozialen Unterschiede und eben auch
ja,
keine
total.
Unterschiede zwischen, wo wurde ich geboren und Zu welchem Land gehöre ich jetzt irgendwie halt dazu? So. So schwer das natürlich ist am Ende, gell? Das ist ja nicht so, dass das ein Selbstläufer wäre. Wir sind jetzt leider am Ende der Zeit, weil ich hätte noch ein paar Gedanken. Also ich fand das einen sehr anregenden Text. Ich drop das jetzt noch, weil ich finde, es hat ja schon auch was, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, gibt es eben auch schlechte Beispiele für Machthaber beten oder schwierige. Mhm. Also wenn man quasi sich an die Seite der einer bestimmten Politik stellt, um zu sagen, Gott ist auf unserer Seite. Also das passiert halt gern in Kriegen, zum Beispiel dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
Und ich musste auch an die USA denken und an die, ich nenne es mal Sitte, dass da ja auch gerne öffentlichkeitswirksam gebetet wird bei Vereidigungen von Präsidenten oder bei Wahlkampfauftritten von Kandidaten oder so. Und das, also das finde ich, das ist quasi so eine kritische Seite von dieser, von dieser Aufforderung. Oder genau, da hätte ich irgendwie selber das Bedürfnis, mich davon quasi abzugrenzen und zu sagen, ich glaube, darum geht's nicht, sondern eher um so ein Beispiel wie was du da aus der Süddeutschen Zeitung zitiert hast. Wir probieren auf jeden Fall den Link unterzubringen. Und vielen Dank dir, Johanna.
Ja, ich glaube, spannender Text. Viel Spaß allen, die damit arbeiten. Und es gibt sicherlich sehr viele Möglichkeiten, damit Dinge aufzugreifen.
Mhm. Danke euch fürs Zuhören. Ich schließe mich den Wünschen von Johanna an und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, von uns weitererzählt, eine Bewertung da lasst oder Sternchen oder wie das heißt, uns abonniert und auch wenn ihr mal mitmacht, da freuen wir uns auch drüber. Dann meldet euch sehr gern. Soweit für heute und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.